Wir sagen es wenigstens. Und wir haben heute die erste Zeitzeugensitzung. Es ist der persönliche Referent des Rektors, Herr Dr. Wolfgang Peters, bei uns, der aber, denke ich, sehr viel mehr Erfahrung hat als einige amtierende Rektoren. Er ist schon sehr lange dabei, so lange kennen wir uns auch. Und deswegen finden wir es ganz außerordentlich dankenswert, dass Sie zu uns gekommen sind. Und die übrige Prominenz, die hier ist, sehe ich gerade. Also einmal gibt es den studentischen Prorektor und es gibt auch den Personalchef, Herrn Tesche. Es freut mich, dass Sie da sind. Sie sind alle sehr willkommen. Und wir haben eine Einteilung, die die Älteren unter uns schon kennen. Es werden die Zeitzeugen zunächst berichten und sich dann den Fragen der Studis stellen. Und der Mitschnitt wird ja transkribiert von den Protokollanten in normales Deutsch gebracht und dann werden wir daraus eine Veröffentlichung machen. Die Protokollantin, Frau, stellen Sie sich bitte ganz kurz vor den Namen. Ulrike Bär.
Und Stefan.
Und wo ist der Vierte? Der Vierte? Ja. Die Protokollanten sollten prominent sitzen. Denken die Protokollanten bitte daran, wenn Fragen kommen, dass sie sowohl die Namen der Fragen wie deren Fragen notieren, weil das mit dem Schall nicht so ganz gut hinkommt. So, das war der Vorspruch. Lieber Herr Peters, jetzt haben Sie das Wort.
Vielen Dank, Herr Professor Krüger. Liebe Studierende, liebe Gäste, ich werde heute ein bisschen aus meinem Leben erzählen. Und Sie mögen sich manchmal wundern, warum ich so viel Privates erzähle. Zu DDR-Zeiten war vieles nicht privat, was heute privat ist. Also vieles Private hatte Auswirkungen auf den Dienst, was Sie dann auch hören werden. Ein Wort an die Protokollanten. Ich habe hier eine schriftliche Version meines Vortrages. Also Sie brauchen nur ein Ergänzen oder Streichen. Die Arbeit wird nicht so groß sein, wenn das nicht den Vorschriften entspricht.
Die Vorschriften sind, es wird protokolliert, alles, was hier gesagt worden ist. Später gleichen wir an.
Ich möchte meinen Vortrag unter ein Motto stellen und habe da Worte von Ariane Israel gefunden. Der Drahtseilakt zwischen notwendiger Anpassung und gebotener Distanz setzte viele DDR-Bürger unter Druck. War man konform, konnte man von einer relativen sozialen Sicherheit ausgehen. So erhielt man Zugang zum Studium, die gewünschte Wohnung, das ersehnte Auto, Belohnung für Konformität, stand Strafe für Widerstand gegenüber. Permanente Kontrolle durch den Staat, ein genormtes Bildungs- und Erziehungssystem, eine alles beherrschende Partei, all diese Dinge haben ein Gefühl der allgegenwärtigen Überwachung und Einschränkung hinterlassen. Ich wurde am 1. Oktober 1951 als erstes Kind des Kaufmanns Hans-Jürgen Peters und seiner mithelfenden Ehefrau, so hieß das damals, Ursula Peters, in der ca. 40 Kilometer südöstlich von Rostock liegenden Kleinstadt Gneuen geboren. Meine Eltern betrieben übrigens während der gesamten DDR-Zeit ein privates Geschäft, das von Ludwig Peters, meinem Großvater, väterlicherseits gegründet worden war und ursprünglich das Sortiment Eisenwaren und Schmiedebedarf führte. Später verschob sich dieses Sortiment mehr in Richtung Werkzeuge, Haushaltswaren und Sportwaren. Keinen meiner Großväter habe ich persönlich kennengelernt. Ludwig Peters war früh gestorben. Der Vater meiner Mutter, Adolf Vogt, war nach dem Krieg für das Arbeitsamt in Gneuen tätig gewesen. Er wurde eines Tages von sowjetischen Militärangehörigen ohne Angabe von Gründen abgeholt. Die Möbel der Familie wurden konfisziert. Erst Jahre später wurde durch einen Mithäftling bekannt, dass er in das sowjetische Speziallager Sachsenhausen gebracht worden war und an einer Krankheit infolge der chronischen Unterernährung im Lager gestorben war. Ich verlebte eine sorglose Kindheit in Gneuen und wurde dort 1958 eingeschult. Dass in jedem Klassenbuch hinter meinem Namen als soziale Herkunft das Kürzel für privat stand und ich von den Eltern dazu angehalten worden war, Die Christenlehre und den Konfirmandenunterricht zu besuchen, gereichte mir meines Wissens nicht zum Nachteil. Mein Vater war politisch sehr interessiert und informierte sich täglich über westdeutsche Radio- und später Fernsehsender über das Weltgeschehen. Ich lernte bald, welche Informationen ich auch in der Schule verwenden konnte und welche nicht. Wie fast alle Mitschüler war ich Mitglied der Pionierorganisation, später der FDJ, und nahm auch an der Jugendweihe teil. Wegen der Teilnahme an der Jugendweihe wurde man damals erst mit einem Jahr später konfirmiert, ein Jahr später mit einem Jahr Verspätung konfirmiert. Nach Beendigung der 8. Klasse, also nach 8 Jahren gemeinsamen Lernens, wie das heute so heißt, wurde ich problemlos an die erweiterte Oberschule, kurz EOS, Heinrich Heine nach Tetrow delegiert. Ich hatte mich für eine K-Klasse entschieden, bei der die naturwissenschaftliche Ausbildung und Englisch Schwerpunkte waren. Es gab weder Grund- noch Leistungskurse und man konnte auch keine unliebsamen Fächer abwählen. In Tetrow wurde allerdings mehr Wert dann auf gesellschaftliche Aktivitäten gesetzt als an der Grundschule in Gneuen. Diesen Aktivitäten versuchte ich mich als Fahrschüler möglichst zu entziehen. Als ich in der 9. Klasse durch die Abänderung nur eines Buchstabens die Überschrift einer Wandzeitung in FDJ-Lehrjahr statt H mit Doppel-E geschrieben abänderte, beließ es der Deutschlehrer bei einer mündlichen Ermahnung. Ich glaube nicht, dass er dieses Vorkommnis weitergemeldet hat, denn dies hätte für mich ernsthafte Konsequenzen haben können. Die Gesamteinschätzung, die es damals immer auf den Zeugnissen gab, enthielten meistens neben Würdigungen der fachlichen Leistung und der Erfolge bei Mathematik-Olympiaden Passagen der folgenden Art: Wolfgang muss aber auch weiterhin bemüht sein, aktiver für die Belange der Klasse und gesellschaftliche Bereiche einzutreten, um dadurch gleichzeitig zu einem gefestigten materialistischen Weltbild zu kommen. Ob dies mein Ziel war, hat mich allerdings niemand gefragt. Unser Pastor Hans Henning Harder führte mit den Oberschülern, die zuvor die Jugendweihe erhalten hatten, einmal pro Woche interessante, hochinteressante Gesprächsabende durch, in denen man frei und offen diskutieren konnte, anders als im FDJ-Lehrjahr. Später erfuhr ich, dass eine Mitschülerin regelmäßig hierüber Berichte abgeliefert hat. Die Schulleitung der EOS in Tetrow war nämlich über die Gesprächsabende immer gut informiert. Und dieser Pastor Harder hat viele Jahre später, nämlich am 16. Oktober 1989, in Waren nach einem Fürbittgottesdienst mit 450 Teilnehmern den ersten öffentlichen Umzug mit Kerzen in Mecklenburg ins Leben gerufen. Das kann man nachlesen in dem Buch von Joachim Gauck, Winter im Sommer, Frühling im Herbst, das ich Ihnen auch sehr empfehlen würde. In der 11. Klasse musste man sich entscheiden, was und wo man studieren wollte. Bei der zentralen Studienplatzvergabe konnte man einen Erst- und einen Zweitwunsch angeben. Da ich eine Richtung wählen wollte, die systemunabhängig war und immer bei diesen Mathematik-Olympiaden teilgenommen hatte und nichts anderes wusste, entschied ich mich für Mathematik oder Chemie in Rostock. Mir wurde sogar ein Auslandsstudium angeboten, also ich wurde ohne Probleme zugelassen. Und bei diesem Auslandsstudium wurde mir aber nicht mal gesagt, in welches Land es gehen sollte. Meine Klassenkameradin Eva, die in Rostock Chemie studieren wollte, war der Hauptgrund, dieses Angebot nicht ernsthaft in Erwägung zu ziehen. Mit ihr bin ich seit 1973 glücklich verheiratet. Vor dem Abitur sprach unser Klassenlehrer übrigens einzelne Schüler an, doch Mitglied der SED zu werden. Mir war zu diesem Zeitpunkt schon klar, dass ich dieser Partei niemals beitreten würde. Ich wurde aber auch gar nicht erst gefragt. Das Studium in Rostock begann im September 1970 mit einem einwöchigen Einsatz in der Weißkohlernte, bei dem wir uns und unseren Seminargruppenberater, Dozent Dr. Gerhard Mees, kennenlernten. Wir machten dann einen schriftlichen Eingangstest in der Aula der Universität, mussten also so Mathematikaufgaben lösen über den Schulstoff. Und unser Seminargruppenberater Mees empfahl mir gleich zu Anfang, mich doch aktiv gesellschaftlich zu betätigen, denn dies sei Voraussetzung dafür, später einmal zur Promotion zugelassen zu werden. In Gerhard Mees hatten wir während des ganzen Studiums dann einen wertvollen Ratgeber, mit dem wir offen über all unsere Probleme sprechen konnten und der sich wirklich für uns einsetzte. Später war ich dann selbst zweimal Seminargruppenberater, abgesehen von den politischen Aufgaben, auf die ich noch zu sprechen komme, wären meines Erachtens auch heute Berater oder Tutoren, zumindest für Studierende der unteren Semester, positiv und günstig. Das war damals ein Bild anlässlich eines Arbeitseinsatzes. Wir hatten in Doberan eine Schule renoviert und spazierten hinterher noch so ein bisschen durch Doberan. Und das ist 27 Jahre später, die gleiche Seminargruppe, der gleiche Seminargruppenberater, Professor Meester im blauen Hemd an die Tür gelehnt. Also der Zusammenhalt ist immer noch gut gegeben, wir haben uns immer gut verstanden und noch immer finden alle 5 Jahre Wiedersehenstreffen unseres Studienjahres statt, ohne dass ein hauptamtlicher Alumni-Berater der Universität aktiv werden müsste. Die Wohn- und Studienbedingungen der Studierenden waren in den 70er Jahren nicht vergleichbar mit den heutigen. Im etwa 12 Quadratmeter großen Zimmer 10 im Gebäude Schröderplatz 3 bis 4, was Sie hier sehen, das ist in der ersten Etage dieses Eckzimmer, wo dieses schräge Fenster und das andere ist, was da geöffnet ist. Dort wohnten 4 Studenten, 2 Doppelstockbetten waren dort drin. Und anlässlich einer Kampagne, wir hatten eine Überproduktion an Eiern und einer aus unserem Zimmer aß so gern Eier, da haben wir ihm dann von allen Buden diese Eierplakate abgebaut, den Tag mit einem Ei beginnen, nimm ein mehr, Eier jetzt Sommerpreise, so sah das damals aus, wir sehen die Doppelstockbetten. Ja, die Lebensbedingungen waren nicht so doll, es gab keinen Kühlschrank, es gab keine Dusche, um die Lebensmittel zu kühlen, haben wir dann die Beutel mit Butter und Wurst aus dem Fenster gehängt. Und dann kam eines Tages aber ein Durchgang, der Sektionsdirektor hat einen Heimdurchgang gemacht. Wir bekamen eine Missbilligung, weil wir gegen die sozialistische Stadtordnung verstoßen hatten. Es sah nicht gut aus. Ein anderer Kommilitone hat eine Missbilligung wegen Verstoß gegen die sozialistische Studiendisziplin bekommen, weil er am Tag vorher gefeiert hatte und noch im Bett lag, wo er eigentlich in der Vorlesung sein musste. Ja, dafür kostete aber der Wohnheimplatz nur 10 Mark im Monat. Das wurde einem gleich vom Stipendium abgezogen, das merkte man gar nicht. Übrigens gab es kaum Studentenbuden privater Art, denn anlässlich der kleinen Wohnung und der niedrigen Mieten in der DDR war das für keinen lukrativ. Da ich daran interessiert war, meine englischen Sprachkenntnisse zu verbessern, schrieb ich 1973 auf eine Annonce mit der Überschrift Boycott the Bullfight in der Zeitung Morningstar, der Kommunistischen Partei Großbritanniens, die in Rostock erhältlich war. Ich hätte ja ohnehin nie in Versuchung geraten können, einen Stierkampf zu besuchen. Es entwickelte sich eine rege Korrespondenz und ich wurde, da ich mangels Devisen keine Mitgliedsbeiträge zahlen konnte, das erste Ehrenmitglied der DDR im International Council Against Bullfighting. Als ich nach einer Vorlesung die mir zugesandten Flyer stolz meinen Kommilitonen zeigte, erweckte dies die Aufmerksamkeit des wachsamen Professors H.K., der sicherlich einen Einfluss des Klassenfeindes vermutete und sich die Korrespondenz zeigen ließ. Bald erhielt ich daraufhin keine Briefe mehr aus England. Mein Mathematikstudium dauerte 4 Jahre. In der Regel hat jeder Student diese Regelstudienzeit auch eingehalten. Für jedes Studienjahr gab es einen festen Stundenplan, der alle Nebenfächer und Wahlmöglichkeiten umfasste, sodass das Studium vielleicht etwas verschult war, aber dafür gut studierbar. Wenn ein Student ausstehende Prüfungen hatte, kümmerte sich die Seminargruppe und der Berater um ihn und es hieß, auf Dauer kann keiner dem Diplom entgehen. Ich erhielt ein Diplomzeugnis, also auch ich erhielt mein Diplomzeugnis im Jahre 1974, hatte meine Diplomarbeit im Fach Numerische Mathematik bei Professor Mees geschrieben. Auf das Studium schloss sich ein auf 3 Jahre angelegtes Forschungsstudium an, das nicht nur der Anfertigung der mathematischen Dissertationsschrift diente. Obligatorisch waren ebenfalls Sprachkurse, der Erwerb vertiefter Kenntnisse in Marxismus-Leninismus, ML, und der Besuch mathematischer Vorlesungen. Wenn man Marxismus-Leninismus durch Soft Skills ersetzt, dann erhält man praktisch die heutigen strukturierten Promotionsstudiengänge. Während Das Promotionsstudium hat man dann auch zum ersten Mal Lehrveranstaltungen hier vor Studenten abhalten können. Nach 2,5 Jahren Forschungsstudium konnte ich dann 1977 meine Dissertation verteidigen. Mein Doktorvater war wieder Gerhard Mees. 1975 wurde unsere Tochter Silke geboren. Meine Frau arbeitete damals als befristete wissenschaftliche Assistentin an der Sektion Chemie. Also mit ihrem Studium hat es auch geklappt hier in Rostock. Ich war Forschungsstudent. Wir bewohnten gemeinsam ein Zimmer in einer Baracke in der Tierfelderstraße mit völlig unzureichenden sanitären Verhältnissen. Als wir nach einem Weihnachtsfest zu Hause wieder in unser Zimmer kamen, waren die Zimmerblumen alle erfroren und die höchsten Temperaturen konnten wir im wohlisolierten Kühlschrank messen. Ja, eine Wohnung konnte man nur über die Universität bekommen. Aber die wenigen Wohnungen, die die Universität erhielt, wurden natürlich nicht an Forschungsstudenten und befristete Mitarbeiter vergeben. Ich schrieb daraufhin eine Eingabe an das Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen und legte auch die Fotos von unserem Wohnheim da in der Tierfelderstraße bei. Das war hier der Waschraum für Studentinnen und Studenten. Das war die Dusche. Die Eingabe half aber nicht. Es kam eine Delegation und die sagten, ach, Sie haben es ja eigentlich ganz schön hier. So beteiligte ich mich im Januar 76 als Nichtgenosse an der großen Volksaussprache in Vorbereitung des 9. Parteitages der SED. In einem Brief an das ZK der SED schilderte ich unsere Aussichtslosigkeit, eine Wohnung zu bekommen. Unser Problem wurde an die Abteilung Wohnungspolitik des Rates des Bezirkes weitergeleitet. Ein uns sehr freundlich gesonnener Mitarbeiter dieser Abteilung empfahl uns, eine Dachgeschosswohnung auszubauen. Die Universität wollte hiervon nichts wissen, weil hiermit für die Universitätsunterstützungsleitung Leistungen verbunden wären, die sie kaum erbringen konnten. So folgten mehrere nicht einfache Gespräche mit dem ersten Prorektor der Universität, Professor Dr. Wilhelm Neumann, der für Wohnungen und vieles andere zuständig war. Schließlich erhielten wir zusammen mit drei weiteren Ehepaaren doch die Genehmigung, in einem Haus in der AWG, der AWG Union in Reutershagen, Arbeiterwohnungsgenossenschaft, in eigener Regie eine Dachgeschosswohnung auszubauen. Ich war nun plötzlich Bauleiter, musste Handwerker engagieren, da half dann oft eine Flasche Schnaps, und Baumaterial beschaffen, was uns tiefe Einblicke in das Wirtschaftssystem der DDR ermöglichte. Das Leben in einer Mangelgesellschaft schafft aber auch Solidarität. Sehr viele Mitarbeiter und Professoren halfen uns unentgeltlich beim Bau unserer Dachgeschosswohnung, die wir nach nur einem halben Jahr Bauzeit im Jahr 1977 beziehen konnten. Viel mathematische Arbeit war natürlich in dieser Zeit nicht möglich. Von der Möglichkeit, mithilfe von Eingaben auf Missstände aufmerksam zu machen, habe ich übrigens häufig Gebrauch gemacht. Es gab in der DDR ein Gesetz über die Bearbeitung der Eingaben der Bürger aus dem Jahr 1975, nachdem jeder Bürger das Recht hatte, sich an alle möglichen Institutionen zu wenden. Und wichtig war, dass man nach dem Paragraph 1 dieses Gesetzes, dass einem aus der Wahrnehmung dieses Rechts keine Nachteile erwachsen durften. So habe ich dann zum Beispiel 86 ans Ministerium für Handel und Versorgung geschrieben und mich darüber beschwert, dass man in Berlin den Trabant schon nach 9 Jahren bekommt, während man in Rostock 3,5 Jahre länger warten müsse. Mein Bruder und ich hatten nämlich am gleichen Tag in Tetro das Auto bestellt und mein Bruder ist nach Berlin gezogen, ich nach Rostock, so konnte ich das genau angeben. In der Antwort hieß es, dass die Versorgung der Hauptstadt mit bestimmten hochwertigen Industriewaren, darunter von Pkw, einen gewissen Vorrang hat. Unter diesem Gesichtspunkt können wir keine Beziehung zu Ihrem Hinweis sehen, dass unser Herangehen an die Verteilung von Pkw im Widerspruch zu unserer Verfassung steht. Nach dem Forschungsstudium wurde ich zunächst als befristeter, später als unbefristeter wissenschaftlicher Mitarbeiter und schließlich als Lektor hier in Rostock an der Mathematik eingestellt. Gleich nach der Promotion stand ich in fachlicher Korrespondenz zu einem schwedischen Wissenschaftler, der auf dem gleichen Gebiet wie ich arbeitete. Natürlich konnte ich seine Einladung zur Promotionsverteidigung nach Linköping nicht wahrnehmen. Da ich Freude daran hatte, Studenten zu unterrichten, verlagerte ich die Schwerpunkte meiner Arbeit immer mehr auf meine Lehrveranstaltung und leitete dann das mit Kleincomputern ausgestattete Computerkabinett. Als Mitglied des Kollektivs Einrichtung Hier ist das Computerkabinett. Da sehen Sie auch die kleinen, das ist alles mit Tonbandgeräten und einem kleinen Computer. Als Mitglied des Kollektivs Einrichtung und Organisation des Rechentechnischen Kabinetts erhielt ich übrigens 1987 einen Universitätspreis für hervorragende Leistungen bei der Erziehung und Ausbildung. Wir mussten viel improvisieren, um die Tische zusammenzuschrauben, aber wir haben den Universitätspreis bekommen und so sah das Computerkabinett im Hauptgebäude übrigens 2009 aus, kurz vor dem Auszug. Unsere ersten kleinen Computer vom Typ KCK1002 hatten mindestens die Größe und das Gewicht einer Schreibmaschine und leisteten höchstens so viel wie ein guter westlicher programmierbarer Taschenrechner. In Westdeutschland gab es damals bereits Homecomputer, die man in Basic programmieren konnte. Um an einen solchen einen Computer zu kommen, bat ich meine gesamte Westverwandtschaft um Spenden. Dirk, ein Freiburger Student, Neffe meiner Patentante, koordinierte die Aktion. Ich schickte ihm mehr als 20 Fachbücher, meistens über theoretische Physik, die mir dann im D-Mark auf den Kaufpreis angerechnet wurden. So kamen die 699 D-Mark für meinen Commodore C64 zusammen und ich war sehr glücklich, als das große Paket im innerdeutschen Postverkehr und damit zollfrei bei mir ankam. Ich setzte diesen Computer dann sogar im Numerikpraktikum bei meinen Studenten ein. Problematisch war es dann, als der C64 einmal defekt war. Natürlich war es verboten, aus der DDR Computer nach Westdeutschland zu schicken. Ich sprach den Beauftragten für Sicherheit und Geheimnisschutz, BSG, der Universität, Herrn Jochen Lübcke, an. Den traf man manchmal auf dem Flur. Nachdem ich ihm den Sachverhalt geschildert hatte, erhielt ich eine Ausnahmegenehmigung für die Versendung des Computers in die Bundesrepublik. Ich brauchte nur Ausnahmegenehmigung Nummer 64 draufschreiben und dann ging das. Die Beschaffungsaktion des C64 hatte allerdings ein Nachspiel. Eines Tages erwartete mich ein unbekannter Herr im Wohnzimmer unserer Dachgeschosswohnung, als ich von der Arbeit nach Hause kam. Er hatte sich bei meiner Frau als Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit vorgestellt und wollte warten, bis ich käme. Er fragte auch, was wir für ein Auto fahren würden. Es war ein uralter Trabant. Er würde einen Lada fahren, sagte er meiner Frau. Der Zweck seines Besuches bestand darin, dass wir Kontakte zu unseren in der Bundesrepublik lebenden Verwandten oder Bekannten herstellen sollten. Ich lehnte dies natürlich ab und auch seinen Wunsch, noch einmal kommen zu dürfen. Und ich vermute, dass man Kontakte zu dem Studenten Dirk knüpfen wollte, denn sonst hatte ich nur alte Oma, alte Damen in der Verwandtschaft. An denen waren die bestimmt nicht interessiert, aber durch die vielen Bücher, die ich dahin geschickt hatte, sind die da sicherlich darauf aufmerksam geworden. Wegen einiger politisch brisanter Vorkommnisse geriet die Sektion Mathematik mehrfach ins Blickfeld der Obrigkeit. Nach Artikel 27 der Verfassung der DDR hatte jeder das Recht, den Grundsätzen der Verfassung gemäß seine Meinung frei und öffentlich zu äußern. Niemand durfte dadurch benachteiligt werden, wer von diesem Recht Gebrauch machte. Ich möchte zwei Vorkommnisse schildern, wie dieses Grundrecht Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre gelebt wurde. Am 14.04.78 hielt der bekannte DDR-Fernsehanwalt Professor Kaul im Rahmen der FDJ-Studententage in der Aula der Universität Rostock eine Vorlesung zum Thema Rechtsbewusstsein und sozialistische Demokratie. Während seiner Vorlesung erwähnte Professor Kaul auch den Majdanek-Prozess und sagte, dass es in einem westdeutschen Justizgebäude in einer Kaffeestube während einer Verhandlung passieren kann, dass man an einem Tisch sitzt und einer dieser Mörder kommt und fragt, ob der Platz an diesem Tisch noch frei sei. Nach der Vorlesung bestand die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Als einzige Frage wurde von meinem damaligen Zimmerkollegen das Problem aufgeworfen, wann dann nach sozialistischem Recht ein Mensch als Verbrecher bezeichnet werden könne, vor oder nach der Verurteilung. Professor Kroll gab die Antwort nach der Verurteilung. Die Gegenfrage meines Zimmerkollegen lautete, ist der Majdanek-Prozess schon abgeschlossen? Professor Kaul begründete, dass er die Formulierung Verbrecher oder Mörder für die Angeklagten im Majdanek-Prozess rechtlich verwenden kann, da die NS-Verbrechen im Nürnberger Prozess verurteilt wurden und das Völkerrecht in diesem Fall vor der nationalen Rechtsprechung gilt. Die unbedachte Äußerung meines Zimmerkollegen führte dann allerdings dazu, dass er nicht wie geplant in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis an der Universität übernommen wurde, sondern dass er einen Aufhebungsvertrag abschließen musste und dass er sich in der Praxis im Schiffbau bewähren musste. Weiter ist mir das politische Fehlverhalten eines Hochschullehrers auf einem Lehrgang der marxistisch-leninistischen Abendschule im Jahre 1982 in Erinnerung. weil das anschließend in einer sehr bedrückenden Versammlung bei uns in der Mathematik, an der ich teilnahm, ausgewertet wurde. Der renommierte Professor hatte einen Vortrag zum Thema die axiomatische Methode gehalten. Nach grundsätzlichen Ausführungen über Axiomensysteme in der Mathematik hatte er vorgeschlagen, statt der marxistisch-leninistischen Weiterbildungsveranstaltung Forschungsseminare über Mathematik durchzuführen, da ihm die ML-Abendveranstaltungen bisher nichts gegeben hätten. Diese ML-Weiterbildung würde für seine mathematische Forschung nicht relevant sein, vergleichbar im Nutzen mit einem Theaterbesuch. Er zitierte die Liedzeile: Die Partei hat immer recht, und bezweifelte dieses Axiom mit dem Hinweis auf historische Ereignisse. Von der Lehrgangsleitung wurde sofort der Rektor, der erste Sekretär der Universitätsparteileitung und der Sekretär der Parteileitung der Sektion Mathematik informiert. Der Rektor benachrichtigte das Ministerium für Staatssicherheit, der Sekretär der Universitätsparteileitung, die SED-Bezirksleitung. Nur knapp entging der Vortragende der Abberufung als Professor. Trotz solcher Vorkommnisse war das Arbeitsklima an der Sektion Mathematik über die Jahre hinweg menschlich gut. Probleme wurden in den Gewerkschafts- und Wissenschaftsbereichsversammlungen immer offener angesprochen und diskutiert. Eine Karriere in der Mathematik konnte aber nur machen, wenn neben herausragenden fachlichen Leistungen gleichzeitig auch hinreichend gesellschaftliche Aktivitäten vorweisen konnte. Ohne SED-Mitgliedschaft war es nach 1980 faktisch nicht mehr möglich, Hochschullehrer zu werden. Auf Ausreiseanträge zweier Mathematikprofessoren, beide Mitglieder der SED, reagierte man 1983 bzw. 1985 jeweils nach folgendem Algorithmus: Entzug der Facultas Docendi durch die Fakultät, da die Fähigkeit nicht mehr gegeben war, das sozialistische Staatsbewusstsein der Studenten zu festigen und zu entwickeln. Bestätigung dieses Beschlusses durch den Senat, Abberufung als Professor durch den Minister, Beschäftigung als wissenschaftlicher Mitarbeiter ohne Lehraufgaben außerhalb der Sektion Mathematik unter ständiger inoffizieller Kontrolle durch die Staatssicherheit bis zur Ausreise. In einem Brief an den Genossen Minister, vertrauliche Dienstsache war das, bestimmte Nummer, legte Rektor Professor Brauer daraufhin unter anderem folgende Maßnahmen fest. 13 Maßnahmen sind es. Ich möchte nur zwei, die erste und die letzte, hier erwähnen. Erstens, künftige Berufungen zum Hochschullehrer an die Sektion Mathematik können nur erfolgen, wenn die Kandidaten politisch gefestigte und bewährte Persönlichkeiten sind. Universitätsleitung und Universitätsparteileitung sind unverzüglich in den Prozess der Entscheidungsfindung über Berufungen von außerhalb und nach außerhalb einzubeziehen. Das war erstens. Und nun nochmal der letzte Punkt. Es ist alles zu tun, um schnellstmöglich die Besetzung der Funktion des Sektionsdirektors durch einen befähigten Genossenprofessor zu gewährleisten. Die durch die 13 Maßnahmen erwartete positive Entwicklung der politisch-ideologischen Situation an der Sektion Mathematik ist dann allerdings nicht vollständig gelungen. Denn 1989 kehrte ein ebenfalls der SED angehörender Dozent von einer Reise nach Westdeutschland nicht in die DDR zurück. Er wurde ebenfalls abberufen. Ich erbrachte die notwendige gesellschaftliche Tätigkeit als Seminargruppenberater, Leiter des Reservistenkollektivs der Sektion Mathematik und als FDGB-Vertrauensmann des Wissenschaftsbereichs Numerik. FDGB war der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund, dem jeder angehören musste, also so sehr frei war er nicht. Auch die Urlaubsplätze wurden über den FDGB vergeben, deswegen nannte man diese Vereinigung auch für die guten Bekannten. Die Tätigkeit als Berater machte mir im Allgemeinen viel Freude. Allerdings mussten auch derartige Anweisungen des stellvertretenden Direktors für Erziehung und Ausbildung der Sektion Mathematik erfüllt werden, am Wahlsonntag die Studenten im Studentenwohnheim aufzusuchen, die nicht bis 12 Uhr mittags ihre Stimme für die Kandidaten der Nationalen Front abgegeben hatten, und sie an ihre Pflicht zu erinnern. Oder man hatte in der Roten Woche, der ersten Woche nach den Sommerferien, Diskussionsveranstaltungen zu aktuellen politischen Situationen zu halten, meistens unter Aufsicht eines erfahrenen Genossen. Später, also in den letzten Jahren, wo schon Glasnost und Perestroika in der Sowjetunion herrschten, hat man natürlich diese Berichte dann so gestaltet, dass man alle Widersprüche, die man dann erkannte, dort reingeschrieben hat und als nicht gelöste Fragen weitergab. Meinen Informationsbericht Mathematik 5 vom Oktober 1988 habe ich PDFisiert und als Anhang beim Bericht zugefügt. Den können Sie sich dann alle mal durchlesen. Und Sie können dann auch lesen in dem Bericht, in dem monatlichen Bericht, den die Sektion Mathematik an den Leiter des LIB, hieß das Leiter Informationsbeauftragter, glaube ich, weitergegeben hat. Es war korrekt, es wurde anonymisiert, es wurde nur von einem Lektor gesprochen, nicht von mir. Und es war alles fast wörtlich übernommen. Sie können das bitte vergleichen dann. Die Leitung des Reservistenkollektivs war unangenehmer. Ich war nämlich nie bei der Armee gewesen und lernte die nationale Volksarmee erst während eines vierteljährigen Reservistendienstes in Hagenow im Jahre 1981 kennen. Auf einer Ansichtskarte an die Kollegen der Sektion Mathematik beschrieb ich sehr offen die Sinnlosigkeit vieler Dinge in meiner Einheit. Wir mussten zum Beispiel Schnee haken, als eine Delegation aus Berlin kam, und teilte mit, dass ich die Tätigkeit als Leiter des Reservistenkollektivs nicht mehr ausüben könne. Die Postkarte wurde nicht wie üblich am schwarzen Brett ausgehängt. Unser Sektionsdirektor Professor Wolfgang Engel hatte ihre politische Brisanz und Gefährlichkeit für mich erkannt und sie einfach verschwinden lassen. Die Leitung des Reservistenkollektivs wurde ich trotzdem los. Und nach der Wende gab mir Professor Engel die gerade zurück. Als Gewerkschaftsvertrauensmann waren die Gewerkschaftsversammlungen vorzubereiten. Mehrfach, schon fast routinemäßig, errangen wir den Titel Kollektiv der sozialistischen Arbeit. Dass Berichte über die Sektion an der Mathematik direkt an die Staatssicherheit weitergeleitet wurden, erfuhr ich erst später. So enthält die Akte 1820-68 des Beauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, kurz GAUK-Behörde, folgenden Geheimbericht eines Professors für theoretische Mathematik, den er als IM-Wirt verfasst hatte. Ich zitiere: Bezüglich der Mitarbeiter an unserer Sektion habe ich eine Einteilung versucht, die sehr subjektiven Charakter trägt, auch wenn sie von Einschätzungen ausgeht, die vor einiger Zeit bei uns in der GOL, Grundorganisationsleitung der SED, gemacht wurden. Die Einschätzung betrifft nur die politische Komponente, nicht die fachliche Arbeit. Gruppe zuverlässig und aktiv war die Überschrift und dann kommt die Schwärzung durch die GAUK-Behörde, Namensschwärzung 9 cm hoch. Gruppe zuverlässige, Namensschwärzung 2 cm hoch. Gruppe ältere Kollegen, Namensschwärzung 7 cm hoch. Gruppe politisch nicht gefestigte Mitarbeiter, Namensschwärzung 6 cm hoch. Und in der letzten Zeile stand Peters Wolfgang, 1.10.51. Also genau mit Geburtsdatum angegeben, damit da auch keine Verwechslung vorkommt. Mein Eintrag in dieser Tabelle ist ca. 1 cm hoch, sodass man abschätzen kann, wie viele Mitarbeiter jeder Gruppe zugeordnet worden sind. Ende der 80er Jahre wuchsen die Hoffnungen, dass im Zuge von Glasnost und Perestroika von Gorbatschow auch in der DDR eine Demokratisierung stattfinden würde. Artikel aus der sowjetischen Zeitschrift Sputnik wurden überall diskutiert und an Wandzeitungen ausgehängt. Als der Sputnik verboten wurde, verabschiedete die DSF, Deutsch-Sowjetische Freundschaft, Jahreshauptversammlung der Sektion Mathematik am 21.11.88 auf Initiative von Professor Berg, Professor Mees und mir eine Resolution an das Ministerium für Post- und Fernmeldewesen und bat darum, diese Entscheidung zu überdenken. Dieses Ministerium soll damals dafür zuständig gewesen sein. 1988 beantragte ich beim Sektionsdirektor Professor Borosch eine Besuchsreise in die BRD anlässlich des 65. Geburtstages meiner Patentante und des 60. Geburtstages meiner Tante. Professor Mees wollte meine Lehrveranstaltung übernehmen. Obwohl der Sektionsdirektor keine Einwände hatte, wurde der Antrag von der Kaderleiterin der Universität, Frau Dr. Ingrid Möller, mit folgendem Vermerk abgelehnt. Es ist bekannt, dass der Rektor während des Semesters nur in Ausnahmefällen bei Verwandtschaft ersten Grades Zustimmung gibt, in diesem Fall Ablehnung. Auch eine Eingabe an den Vorsitzenden der Universitätsgewerkschaftsleitung, Dr. Zimmermann, und eine persönliche Aussprache mit ihm führten nicht zur Rücknahme dieser Entscheidung. Die persönliche Fürsprache eines Kollegen, Mitglied der GOL, der SED der Mathematik, hat sicherlich dazu beigetragen, dass ich dann während der Semesterferien im August 1988 anlässlich des 60. Geburtstages meines Onkels nach Preetz bei Kiel mit einem kleinen Umweg nach Bermating am Bodensee zu meiner Patentante reisen konnte. Das Kontrollsystem der DDR war nicht perfekt genug gewesen, um zu verhindern, dass man mithilfe einer Reisegenehmigung zwei Fahrkarten in völlig entgegengesetzte Himmelsrichtung für DDR-Geld kaufen konnte. Ich kam mit dem festen Vorsatz zurück, mich noch engagierter für eine Demokratisierung in der DDR einzusetzen. Am 14.12.88 schrieb ich, natürlich mit privatem Absender, eine Eingabe an Willi Stoff, Vorsitzender des Ministerrates, und brachte meine Enttäuschung über die am 30.11.88 verabschiedete Verordnung über Reisen von Bürgern der DDR nach dem Ausland zum Ausdruck, stellte einige konkrete Fragen. Anstelle einer erwarteten schriftlichen Antwort erhielt ich in der Universität einen Anruf, ich möge wegen meiner Eingabe bei der Polizei vorstellig werden. Hierauf habe ich dann allerdings verzichtet. Bei den Kommunalwahlen im Mai 89 hatten wir uns mit Freunden verabredet, die Wahlkabinen zu benutzen. Wir kannten auch genau die Vorschriften, wie man da ungültige Stimmen erzeugen konnte. Bei der Stimmauszählung beanstandeten wir, dass das Wahlergebnis mit Bleistift aufgeschrieben wurde. Uns wurde angeboten, das Wahlergebnis am nächsten Tag im Rathaus zu überprüfen. Dies war aber nicht möglich, weil mir dort nur die für mehrere Wahlkreise zusammengefassten Ergebnisse genannt werden konnte. Dass in den 40 Jahren des Bestehens der DDR Millionen intelligenter Menschen stillschweigend das scheindemokratische Spiel der Volkswahlen mitgespielt haben, war sicherlich eine Langzeitwirkung der Willkürakte in den Nachkriegsjahren, denen auch mein Großvater zum Opfer gefallen war, beziehungsweise erfolgte aus Angst um die berufliche Existenz. 1989 wurde in der Mecklenburgischen Kirchenzeitung wurden dort Artikel zu den bedrängenden Problemen der DDR veröffentlicht. Mangels Kopiermöglichkeit schrieb ich mehrere Artikel mit meinem C64 ab und übergab sie an die Parteileitung der Sektion Mathematik in der Hoffnung, dass die Ideen dort aufgenommen werden würden. Ob oder wie darüber diskutiert wurde, habe ich allerdings nie erfahren. Ich habe in den 90er Jahren in der Gauk-Behörde ein paar Recherchen durchgeführt und habe dort ein paar Akten gefunden, die nicht auf Personen bezogen waren, sondern auf allgemeinere Situationen an der Universität. Und darunter war eine Information über Diskussionen in der APO Germanistik Sektion Sprach- und Literaturwissenschaften an der Wilhelm-Pieck-Universität Rostock, sowie eine Operativinformation vom 29. September 1989 mit der Überschrift Informationen zur Reaktion von Geschichtsstudenten, also für Sie besonders von Interesse, der Wilhelm-Pieck-Universität Rostock auf aktuell politische Ereignisse. Das sind die Anlagen 3 und 4, die ebenfalls PDFisiert sind und die Ihnen dann zur Verfügung stehen. Und diese Unterlagen belegen, dass auch in den geisteswissenschaftlichen Bereichen der Universität und vor allem auch innerhalb der SED sehr offen diskutiert worden ist. Bemerkenswert ist in dem letztgenannten IM-Bericht, dass Rektor und Parteisekretär der Universität informiert werden sollten, mit dem Ziel, den Geschichtsstudenten zu disziplinieren, der einen Artikel aus der Mecklenburgischen Kirchenzeitung mit dem Untertext »Wann werden Marxisten in ihrer Zeitung ihre Meinung wiederfinden?« öffentlich ausgehängt hat. In der Bezirksverwaltung für Stadtsicherheit wurde am 17. August 1989 eine zusammenfassende Einschätzung der sicherheitspolitisch bedeutsamen ideologischen Auswirkungen der Entwicklung in anderen sozialistischen Staaten unter Wissenschaftlern, Hochschullehrern und Studenten der Universitäten und Hochschulen im Bezirk Rostock verfasst. Das ist die Anlage 6, leider sehr schwer zu lesen. Entweder hatten die bei der Stasi eine schlechte Schreibmaschine oder die Gauk-Behörde einen schlechten Kopierer. Der Bericht gibt die Stimmungslage an den Hochschulen gut wieder, führt aber die Ursachen für die breite Unzufriedenheit allein auf die massive, subversive ideologische Einflussnahme des Gegners und sozialismusfeindliche Tendenzen in einer Reihe sozialistischer Staaten in Verbindung mit entwicklungsbedingten Schwierigkeiten in unserer Republik zurück. Wenn man bedenkt, dass die Staatssicherheit auch über die schlimme ökonomische Situation informiert war, ich verweise auf diesen Schürer-Bericht, Analyse der ökonomischen Lage der DDR mit Schlussfolgerungen, Vorlage für das ZK der SED vom 30.10.89, den man auch im Internet sich angucken kann, dann muss man ja bedenken, dass die Staatssicherheit zu diesem Zeitpunkt über die Brisanz und über die ökonomische Misslage und die Stimmung in der DDR gut informiert war und dass dies sicherlich auch dazu beigetragen hat, dass keiner seine Waffe gehoben hat, als dann die Demonstrationen kamen. Bewegend waren im Herbst 1989 die Donnerstagsandachten in der Marienkirche und die anschließenden Kerzendemonstrationen durch die Stadt, vorbei am großen Stasi-Gebäude in der August-Bebel-Straße. Sie wurden von Pastor Joachim Gauck und Studenten der evangelischen Studentengemeinde wie Enne Lange oder Johann Georg Jäger vorbereitet, mit denen ich später in der Ehrenkommission zusammenarbeitete. Also es waren doch Studenten der Universität sehr aktiv bei der Vorbereitung dieser Gottesdienste und der Demonstration. Auch der IMS M. Petersen, ein inoffizieller Mitarbeiter für Sicherheit, Universitätsangehöriger und Veranstalter von Oldie-Discos, nahm an der Demonstration am 26.10.1989 teil. In seinem Tonbandbericht schilderte er seinem Führungsoffizier Hauptmann Thoms, wie er den Träger des aus Sperrholz ausgeschnittenen gelben Schmetterlings an der Spitze des Demonstrationszuges ansprach und versuchte, den Zug vom Bahnhof umzulenken, um zu verhindern, dass er durch die August-Bebel-Straße vorbei am Stasi-Gebäude führte. Das ist die Anlage 5 meines Berichtes, auch PDFisiert, handschriftlich schlecht zu lesen. Aber Sie können es versuchen. Auf einer solchen Donnerstagsdemonstration am 9. November erfuhren wir, dass die Mauer durchlässig geworden war. Als Neunjähriger hatte ich am 13. August 1961 die große Bestürzung miterlebt, die der Bau des antifaschistischen Schutzwalls bei meinen Eltern ausgelöst hatte. Der Fall der Mauer und die spätere Wiedervereinigung Deutschlands sind die wichtigsten politischen Ereignisse in meinem Leben. Ich wollte mich einbringen und studierte die Statuten der neu entstandenen Parteien und entschied mich für den demokratischen Aufbruch. Am 12.12.89 fand in einem Gartenlokal in Reutershagen die Gründungsveranstaltung in Rostock mit Wolfgang Schnur statt. Als dann bekannt wurde, dass Schnur viele Jahre lang als IM des Ministeriums für Staatssicherheit tätig gewesen war, trat ich sofort wieder aus dieser Partei aus. Das ist hier die Pressekonferenz, wo Eppelmann und zwei Rostocker, die Mitglieder des demokratischen Aufbruchs, nach Einsicht in die Stasi-Unterlagen vom unabhängigen Untersuchungsausschuss eben der Öffentlichkeit bekannt gaben, dass Schnur viele Jahre IM gewesen war. Die erste demokratische Rektorwahl am 29. Mai 1990 wurde von der Rostocker Universitätszeitung in der Ausgabe 9/1990 mit der Schlagzeile angekündigt: drei Mathematiker als Rektorkandidaten. Mit wem muss die Uni rechnen? Allerdings trat kurz vor der Wahl ein Kandidat zurück und ein weiterer kam hinzu, sodass schließlich die beiden Mathematiker Professor Wildenhain und Professor Mees sowie der Meliorationswissenschaftler Professor Olberts kandidierten. Das außerordentliche Konzil wählte Professor Mees mit großer Mehrheit zum Rektor der Universität. Am 7. Juni sollte in einer weiteren Konzilssitzung ein Prorektor gewählt werden. Es kandidierten der Historiker Professor Moll und der Theologe Professor Kies. Weil Professor Moll es prinzipiell ablehnte, eine Erklärung zu unterschreiben, das ist Professor Moll, eine Erklärung zu unterschreiben, dass er sich weder als inoffizieller noch als offizieller Mitarbeiter vertraglich zur Zusammenarbeit mit der Stadtsicherheit verpflichtet hatte, beantragte ich in der Konzilssitzung, ich war Mitglied, seine Streichung von der Kandidatenliste. Er durfte trotzdem zur Wahl antreten und unterlag dann stimmenmäßig Herrn Professor Kieso, dem Theologen. Ich erhielt in den darauf folgenden Nächten auf dem Zeitgemeinschaftstelefonanschluss in unserer Dachgeschosswohnung mehrfach anonyme Anrufe, wobei sich immer niemand zu Wort meldete, sondern nur seltsame Musik abgespielt wurde. Mit der Nachtruhe war es dann jedes Mal vorbei. Und ich vermute, dass gewisse Diensteinheiten den Auftrag bekommen hatten, mich einzuschüchtern. Professor Mees und Professor Kieso wurden am 11. Juli 1990 feierlich in ihre Ämter eingeführt. Auf diesem Bild sehen Sie, wie rechts Professor Kieso, der Prorektor, dem Rektor Professor Mees die Zepter überreicht. Man wollte nicht mehr, dass wie früher aus Berlin jemand kommt und hier entscheidet, wer Rektor wird, sondern das sollte innerhalb der Universität geklärt werden. Ein prominenter Gratulant war der erste frei gewählte Minister für Bildung und Wissenschaft der DDR, Professor Dr. Hans-Joachim Mayer, der heute Mitglied unseres Universitätsrates ist. Auf Bitte von Professor Mees wurde ich ab dem 1. Mai 1991 sein persönlicher Referent. Anfängliche Versuche, gleichzeitig Lehrveranstaltungen in der Mathematik abzuhalten und das Computerkabinett zu leiten, musste ich schnell aufgeben. Die Arbeit im Rektorat war für mich völlig neu, aber sehr interessant und vielseitig. Sie dauerte oft bis in den späten Abend. Hier sehen Sie so eine Rektoratssitzung. Das ist noch das alte Rektorzimmer, was Professor Mees vom Vorgänger Professor Plötner übernommen hatte. Hinten sieht man quer den Schreibtisch des Rektors und die Sektionsdirektoren saßen dann davor und empfingen die Befehle des Rektors und gingen dann wieder in ihre Sektion zurück. Einige Personen, die Sie kennen. Kanzler Schäfer wollte, dass ich mich auf die Dezernentenstelle für akademische Angelegenheiten bewerbe und praktisch dann ganz in der Verwaltung arbeiten würde. Ich tat dies nicht, um meine Aufgaben im Rektorat zu erfüllen. Professor Mees gelang es sehr schnell, Kontakte zur Bundes- und Landesregierung aufzubauen. Politiker wie Richard von Weizsäcker, Helmut Schmidt, Hans-Jochen Vogel, Wolfgang Thierse, Otto Graf Lambsdorff, Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger oder der amerikanische Botschafter Kimmett hielten Vorträge an der Universität Rostock und vermittelten uns ein Gefühl der Weltoffenheit. Der neu gewählte Senat nahm aus eigener Initiative die personelle Überprüfung der Hochschullehrer in Angriff. Die fachlichen Leistungen sollten anhand der wichtigsten Publikationen sowie der betreuten Dissertationen und Diplomarbeiten bewertet werden. Es wurde auch nach einer eventuellen Tätigkeit für das Ministerium für Staatssicherheit gefragt. Einige dieser Erklärungen waren sehr geschickt formuliert, da sie trotz einer inoffiziellen Tätigkeit für die Staatssicherheit logisch wahre Aussagen darstellten. Hierfür zwei Beispiele. Hiermit erkläre ich, dass ich weder eine hauptamtliche Tätigkeit noch eine bezahlte, inoffizielle Mitarbeit für das MFS geleistet habe. Denn die IMs wurden nicht bezahlt, bekamen Prämien und Orden. Oder hiermit erkläre ich, dass ich weder offiziell noch inoffiziell eine hauptamtliche Mitarbeit für das MFS geleistet habe. Die waren ja inoffiziell. Das universitätsinterne Evaluierungsverfahren konnte nicht zu Ende geführt werden, da die personelle Überprüfung des Personals aller Hochschulen Mecklenburg-Vorpommerns auf der Grundlage des Hochschulerneuerungsgesetzes durch die Bildung von Ehren- und Übernahmekommissionen vereinheitlicht wurde. Vom außerordentlichen Konzil wurde ich zum Ersatzmitglied der Ehrenkommission gewählt und rückte später zum ordentlichen Mitglied nach. Die Ehrenkommission musste das Verhalten aller hauptberuflichen Universitätsmitglieder, insbesondere gegenüber Kollegen und Studenten zu DDR-Zeiten, beurteilen. Diese Beurteilung umfasste auch eine Überprüfung auf Zusammenarbeit mit der Staatssicherheit, die in den meisten Fällen erst einmal vorbehaltlich GAUK erfolgen musste, da die vielen Anfragen von der GAUK-Behörde nicht hinreichend schnell bearbeitet werden konnten. Wurde ein Fehlverhalten festgestellt, gab die Kommission eine entsprechende Empfehlung an den jeweiligen Dienstherrn, die insbesondere bei schwerem Fehlverhalten zu einer Kündigung des Arbeitsverhältnisses führen konnten. Der Ehrenkommission gehörten anfangs 11 Mitglieder an. Als erkennbar wurde, dass die Arbeit besonders an den großen Hochschulen so nicht rechtzeitig erledigt werden konnte, erfolgte eine personelle Verstärkung der Kommission. Bis Juni 1995 haben die ehrenamtlichen Mitglieder der Rostocker Ehrenkommission 6.248 Verfahren abgeschlossen. Die Arbeit in der Ehrenkommission war psychisch sehr belastend, da teilweise erschütternde Schicksale offenbar wurden. Es gab ehemalige inoffizielle Mitarbeiter des MFS, die dann ehrlich über ihre Zusammenarbeit mit der Staatssicherheit berichteten und erleichtert waren, dass diese Zeit nun vorbei war. Andere leugneten alles und wurden dann oft erst durch die Auskünfte der GAUK-Behörde überführt. Wer das Glück einer späten GAUK-Auskunft hatte, konnte mit einer Falschaussage gegenüber dem Dienstherrn manchmal noch viele Jahre an der Universität arbeiten. Es gab Professoren, die angesichts belastender GAUK-Auskünfte ihre guten Beziehungen zu manchmal ebenfalls Stasi-belasteten Journalisten nutzten, um die Arbeit der Ehrenkommission in der Öffentlichkeit zu verunglimpfen, wobei oft eine Vermischung mit der wissenschaftlichen Eignung vorgenommen wurde, für die die Ehrenkommission aber gar nicht zuständig war. Sie unterließen es aber auch, ihre Akten zu veröffentlichen, um auf diese Art und Weise ihre angebliche Unschuld zu beweisen. Das Plenum der Ehrenkommission tagte übrigens immer im Raum 10 des Gebäudes Schröderplatz 3 bis 4, genau in dem Zimmer, wo ich als Student 3 Jahre gewohnt hatte. Im Juni 1991 wurde ich durch das Kultusministerium zum Mitglied der Übernahmekommission Mathematik für Professoren des Landes Mecklenburg-Vorpommern und gewählt, bestellt und wurde dann auf eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter übernommen. Die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät wählte mich außerdem zum Mitglied der Übernahmekommission für die wissenschaftlichen Mitarbeiter dieser Fakultät. Als einer der ersten wissenschaftlichen Mitarbeiter der Universität wurde ich im März 1993 verbeamtet. Als 1991 die Gesellschaft der Förderer der Universität gegründet wurde, wurde ich gebeten, die Aufgaben des Schriftführers im Vorstand zu übernehmen. Diese Fördergesellschaft hat das Ziel, solche Aktivitäten in Forschung und Lehre zu fördern, für die keine staatlichen Mittel zur Verfügung stehen. Bekannt sind Ihnen sicherlich die jährliche Vergabe der Joachim-Jungius-Förderpreise der Universität Rostock für hervorragende Dissertationen oder der Förderpreis für Lehre. In der Fördergesellschaft hatte und habe ich Gelegenheit, mit Persönlichkeiten wie Professor Schröder, dem ehemaligen Oberbürgermeister hier links im Bild der Stadt Rostock, oder mit Professor Kaufhold oder mit Wolfgang Krieger zusammenzuarbeiten. Inzwischen bin ich das dienstälteste Vorstandsmitglied in diesem Förderverein. Professor Mees schied 1998 nach 2 Amtsperioden als Rektor aus dem Amt, ausgezeichnet durch den Bundespräsidenten Roman Herzog mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande des Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Hier sind wir gerade in der Staatskanzlei in Schwerin und stoßen auf diesen Orden an. Als Nachfolger kandidierten der Dekan der Philosophischen Fakultät, Professor Wendel, und der Dekan der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät, Professor Wildenhain. Das Konzil entschied sich für Professor Wildenhain, weil er und ich uns sowohl aus der Sektion Mathematik als auch durch die Zusammenarbeit während seiner Tätigkeit als Abteilungsleiter im Bildungsministerium sehr gut kannten, blieb ich auch während seiner bis 2002 dauernden Amtszeit als sein persönlicher Referent im Rektorat. 2002 wurde Professor Wendel zum Rektor gewählt. Ich hatte gehofft, eine vakant werdende Funktion im Bereich Hochschulplanung und Statistik übernehmen zu können. Kanzler Wittan gab mir jedoch zu verstehen, dass man nicht mehr in der Verwaltungshierarchie arbeiten könne, wenn man so lange Zeit im Rektorat tätig war. Und Professor Wendel fand keine Zeit für ein von mir erbetenes Gespräch. Ich entschloss mich deshalb kurzfristig für einen Neuanfang in der Mathematik. Als Professor Mees dann in den Ruhestand ging, wurde Professor Neimeyer sein würdiger Lehrstuhlnachfolger und mein neuer mathematischer Chef. Als 4 Jahre später der Informatik, das ist hier Professor Wildenhain bei seiner Investitur, das hätte ich vorher zeigen müssen. Und das wollte ich auch noch zeigen, das war eine Demonstration vor dem Bildungsministerium, denn irgendein Politiker oder mehrere Politiker in Schwerin hatten die Idee, die Mathematik zu schließen. Und da haben wir dann schöne Plakate gemalt, wer Mathematik streichen will, wird sich verrechnen und ähnliches. Die hatten nämlich gedacht, was soll man noch in der Mathematik forschen, das steht doch alles in Formelsammlung. Aber das ist nicht so. Als 4 Jahre später der Informatiker Professor Stroth heute als externer Kandidat zum Rektor gewählt wurde, erhielt ich die Chance, gemeinsam mit meiner Kollegin Isabella Gatzke aus dem Senats- und Konzilsbüro, die ich in jahrelanger Zusammenarbeit schätzen gelernt hatte, die oft aufregenden Aufgaben als seine persönlichen Referenten zu übernehmen. Ich blieb mit halber Stelle in der Mathematik, um dieses Standbein nicht wieder zu verlieren. Unser Arbeitszimmer wurde übrigens genau der Raum, wo ich Jahre zuvor beim ersten Prorektor unsere Wohnung erstritten hatte. Im Jahre 2009 wurde der Chirurg Professor Scharek zum Rektor der Universität gewählt. Er übernahm alle Kolleginnen des Rektorbüros und auch mich. Wir haben uns alle sehr gefreut, hier wurde Professor Stroth heute Rektor. Und dann hat er sich ja nach 2 Jahren von der Universität und von uns verabschiedet. Das ist gerade diese Verabschiedung der Referenten. Und dann wurde ja Professor Scharek zum Rektor gewählt. Professor Stroth heute legt dem neuen Rektor, Professor Scharek, die Kette an. Ja, und wir hatten uns jetzt gefreut, dass Professor Scharek vor kurzem Rektor des Jahres geworden ist in Hamburg. Am Tag der Investitur von Professor Scharek haben wir dann mal ein Foto gemacht. Da sehen Sie 4 Rektoren und einen Referenten. Und dann sehen Sie hier die neue Mannschaft von Professor Scharek. Wegen der Generalsanierung des Universitätshauptgebäudes zog das Rektorat im Sommer letzten Jahres in die Ulmstraße um. Es war ja nötig, dass man dieses Gebäude saniert. Das ist zum Beispiel der Aufgang zur Mathematik. Ich kannte das viele Jahre, hatte sich kaum verändert. Das war dann der Auszug des Rektorates. Da waren die Umzugsfirmen in Gange. Und wir zogen in die Ulmstraße 69 Haus 3 ein, wo wir uns inzwischen sehr gut eingelebt haben. Hiermit endete für mich ein fast 40-jähriger Lebensabschnitt, denn seit Studienbeginn war ich nirgendwo anders tätig gewesen als im Hauptgebäude der Universität Rostock am Universitätsplatz. Die Mathematik war immer dort gewesen, das Rektorat war auch immer dort, aber nun musste ich dort ausziehen. Ich hoffe aber, auch nach dem Rückzug, den Rückzug in das sanierte Hauptgebäude noch miterleben zu können und dann nochmal wieder ins Hauptgebäude einziehen zu können. Ich bitte um Entschuldigung, dass es etwas länger geworden ist.
Wir dürfen uns bedanken, das war nicht nur eine Perspektive von 40 Jahren, sondern doch dramatische Wechsel sind darin enthalten. Wechsellagen trotz gleicher Gebäude und trotz der gleichen Person. Wir eröffnen die Aussprache wie immer. Ich vermute, Sie haben einige Fragen zu stellen. Ich habe mir auch einiges notiert. Aber wir eröffnen jetzt erstmal die Rednerliste. Sie haben das Wort. Ich habe mir als Erste notiert Hilde Michael. Ist das richtig? Gut, und dann habe ich Harold Fanning. Sind weitere Wortmeldungen? Bitte, Ralf Ortmann. Moment, jetzt muss man, jetzt haben wir, dann haben wir Ralf. Ja, und weiter? Namen bitte, vergessen. Ja, das sollte ich eigentlich wissen, Anne wieder. Wollen wir da erstmal Schluss machen? Hilde Michael.
Nachdem Hilde wieder von deinen Gedanken gewesen kommt, komme ich zu Wort. Und zwar zu Ihrem Studium. Sie sagten, dass Sie eingangs so eine Art Aufnahmeprüfung absolvieren mussten, wo Professor Mees Sie auch darauf aufmerksam machte, auf die gesellschaftlichen Verpflichtungen. Können Sie erinnern, wie Sie damals reagiert haben in Gegenwart des Professors oder in Gegenwart Ihrer Kommilitonen?
Naja, das war ja ein Vier-Augen-Gespräch gewesen, das hat er so mir mal am Rande gesagt. Und man wusste das ja eigentlich auch, was von einem verlangt wurde. Es war übrigens keine Aufnahmeprüfung, sondern Mathematik konnte jeder studieren. Deswegen spielte es auch keine Rolle, welche soziale Herkunft man hatte. Bei Medizin wäre dies anders gewesen. Da gab es auch feste Vorschriften und über solche, wie die soziale Herkunft dann auf die Aufnahme sich auswirkt, das wird Ihnen sicherlich später mal Frau Grimmel besser erzählen können. Jedenfalls war das keine Prüfung, es war nur ein Eingangstest, damit man mal wusste, wie die einzelnen Studenten so lagen.
Ich möchte noch eine Frage anschließen, und zwar Sie referierten auch über Ihre Verpflichtungen stellvertretend die FDGB-Verantwortung, die Sie innehatten. Können Sie ungefähr in Prozent ausdrücken, wie viel Zeit das in Anspruch nahm neben Ihrer Tätigkeit als Mathematiker? Dass man mal ein Verhältnis ungefähr abschätzen kann.
In Prozent kann man das schlecht sagen. Es waren schon ein paar Stunden, aber wie oft waren die Versammlungen einmal im Monat, Frau Hartwig, diese Gewerkschaftsversammlung? So sehr viel war es nicht. Natürlich, mit den Studenten musste man Veranstaltungen besuchen. Es kam schon etwas zusammen, wenn man dann auch als Berater tätig war. Da kann ich nicht richtig drauf antworten.
Aber Sie würden schon sagen, dass
es hielt sich in Grenzen.
Okay. Ja. Es hielt sich in Grenzen. Gut. Harold, Harold Fanning.
Sie sagten, dass Sie nicht bei der FVA waren. Warum denn?
Naja, ich war in der K-Klasse gewesen und die Leute aus der K-Klasse,
die wurden da irgendwie anders behandelt. Das waren so ein bisschen theoretische. Viele meiner anderen Kollegen aus der Klasse waren auch nicht bei der NVA. Ich war dann sechs Wochen während des Studiums, hatte ich so eine NVA-Ausbildung in Markgrafenheide. Da wurden wir dann alle getrimmt, wohnten dann in so einem Pionierlager und wurden dann dort vereidigt. Und nachher in Hagenow wurde ich wieder vereidigt, als ich dann den Reservistendienst dort antrat. Das war so üblich damals.
Dann habe ich Ralf Ortmann.
Ja. Sie haben ja erzählt, dass Sie während der EOS-Zeit von einer Mitschülerin gespitzelt wurden bei den Gesprächen beim Pfarrer.
Ich habe nicht. Nein. Also ich bin ja nicht persönlich bespitzelt worden. Ich weiß nur durch jemanden, der im Elternbeirat dieser Schule gewesen ist, dass die genau Bescheid wussten, was dort gesprochen wurde und dass sowas stattfand. Das hat mich auch nicht weiter interessiert. Ich habe diesen Kontakt nicht gesucht.
Danke. Anne Lüder?
Kann ich gerne machen. Das ist so ein Mädchen für alles. Also es fängt an, dass man die Post durchguckt und entscheidet, was mit den einzelnen Vorgängen gemacht wird, dass man für den Rektor bestimmte Sachen organisiert, Kontakte knüpft zu anderen Institutionen innerhalb der Universität, nach außerhalb, dass man bestimmte Veranstaltungen protokolliert. Es finden ja regelmäßig Versammlungen statt. Jede Woche ist eine Rektoratssitzung, dort müssen Protokolle geschrieben werden. Es muss dafür gesorgt werden, dass das umgesetzt worden wird, was dort beschlossen wurde. Es finden Beratungen monatlich mit den Dekanen statt, für die ich zuständig bin. Sehr vielseitig. Immer wieder was Neues. Es ist nicht langweilig.
Ja. Weitere Wortmeldung?
Ja.
Den Namen bitte.
Mein Name ist Gregor Lieber. Ich wollte Sie mal fragen, ob Sie, Sie waren ja auch in der Übergangskommission, ob Sie die Behandlung der in Phase des Studiums befindlichen Studenten und der Doktoranden zur Wendezeit, also in der Übergangszeit 89 bis 93, gerecht fanden. Weil, also ich habe aus persönlichen Informationen und so, gab es da auch sehr viele Missverständnisse und also dass einige schief ging zur Wendezeit.
Wenn Sie die Übernahmekommission meinen, dann hat das nichts mit Studenten zu tun. Ich habe natürlich mitgekriegt als persönlicher Referent im Rektorat, wie mit den Studenten umgegangen worden ist. Und ich verstehe jetzt nicht ganz Ihr Problem, denn es wurde immer versucht, dass die Studenten vernünftig zu Ende studieren konnten, auch wenn sich da fachlich was geändert hat. Das war ein großes Anliegen der Universitätsleitung. Haben Sie da konkrete Fragen?
Nein, ich weiß, also mein Onkel hat damals ja, der war wissenschaftlicher Mitarbeiter zur Wendezeit und hat gesagt, also er war gelernter Schiffsbauer, aber hat in Mathe, Mathe hat er als wissenschaftlicher Mitarbeiter gemacht und hat gesagt, er hat ja als Mitarbeiter an der Uni keine Chance. Und wohl ist dann.
Ja, dann betrifft es doch die Übernahme, das ist schon richtig, die Übernahmekommission waren dafür zuständig. Es war leider so, dass die Zahl der Stellen drastisch reduziert worden sind. Es waren also zu DDR-Zeiten viel mehr Universitätsangehörige, als nachher Stellen verfügbar waren, sodass diese Übernahmekommission entscheiden mussten, wer bekommt nun die Stelle, auf die er sich beworben hatte. Man hatte die Möglichkeit, sich auf 3 Stellen zu bewerben. Und dann wurde immer verglichen, wie die einzelnen Leute, welche Qualifikationen die haben, auch welche Benotung durch die Ehrenkommission war. Und das konnte dann dazu führen, dass ein relativ geringes Fehlverhalten, irgendwie eine Missbilligung bei der Ehrenkommission, schon dazu führen konnte, dass er trotzdem seine Stelle verloren hat, weil eben ein anderer da war, der keine Missbilligung hatte. Das war schon sehr dramatisch und ich weiß, dass Professor Mees über 1000 Kündigungen hat unterschreiben müssen. Das war für eine sehr schwere Zeit.
Darf ich mich gleich einmal einschalten? Dann geht es auch sofort weiter. Ich wollte Ähnliches fragen. Also, was die Studierenden betrifft, bekamen sie 1989 nach der Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion verlängerte Studienzeiten, so war es in Fachgeschichte, und bekamen sofort BAföG. Sie mussten also noch länger studieren und haben dann Staatsexamen ja gemacht. Und da muss ich sagen, ich fand es, ich kann nur von außerhalb aus Hamburg, das fand ich eine sehr gerechte Lösung gegenüber den Studis. Und ich hatte den Eindruck, die waren ganz froh drum, dass sie jetzt nochmal andere Lehrveranstaltungen besuchen konnten und dann mit einem ordentlichen Staatsexamen abschließen, dass sie qualifizierte für das Lehramt. Das waren meistens Lehramtsstudenten. Das ist das andere, was ich aber fragen wollte, die Ehrenkommission. Und das, was Fehlverhalten ist, ist die Frage an Herrn Peters. Wenn ich richtig mitgeschrieben habe, 6.248 Verfahren. Stellt man es sich als einen Hexenprozess vor, ist sozusagen Todesurteil 90%. Wissen Sie, ich weiß es zufällig ungefähr, wie hoch war die Quote derjenigen, die da durchgefallen sind?
Was heißt durchgefallen?
Also die, denen ein Fehlverhalten attestiert wurde, sodass sie entlassen wurden.
Ich hatte es gerade versucht, zum Ausdruck zu bringen. Es gab 8 Stufen bei der Beurteilung. Kein Fehlverhalten, geringes Fehlverhalten, keine Maßnahmen, Missbilligung. Dann gab es eine zeitweise Aberkennung der Fähigkeit, in der Selbstverwaltung tätig zu sein. Eine dauernde Aberkennung, in der Selbstverwaltung tätig zu sein. Das sind sicherlich solche Maßnahmen, die man heute nicht nochmal so machen würde. Das war nicht richtig umsetzbar später. Und dann gab es eine Kündigung und eine außerordentliche Kündigung. Und der Prozentsatz der Kündigung war sehr gering, vielleicht 2% oder so. Aber wie ich versuchte zu erklären, auch wenn man nur eine Missbilligung bekommen hatte, und es haben sich 3 auf eine Stelle beworben und die anderen hatten keine Missbilligung und waren fachlich vergleichbar, dann ist der mit der Missbilligung nicht mehr an der Universität geblieben. Das ist tragisch gewesen.
Danke. Jetzt sind Sie dann aber hier. Ja,
Stefan. Ja. Ich habe noch eine Frage zu Ihrer Studienzeit. Eben wurde ja am Anfang des Studiums gesagt von Professor Mees, dass Sie, wenn Sie sich in gesellschaftlichen Verpflichtungen ein bisschen integrieren, dass Sie dann eine Promotionsstelle bekommen.
Nein, so nicht. Sie können nur eine kriegen, wenn Sie.
Okay, Sie haben ja promoviert.
Das ist notwendige Voraussetzung.
Das ist ja die logische Schlussfolgerung dann, oder?
Ja.
Wie sahen denn diese...
Ich hatte es ja gesagt. Also ich, FDGB, Vertrauensmann.
Das haben Sie schon während des Studiums.
Ach nee, während des Studiums?
Ja, genau.
Ach so, nee, da war ich FDJ-Sekretär.
Ja, da war ich FDJ-Sekretär. Das reicht dann, eine Stelle zu bekommen.
Ja, das musste man eine Beurteilung haben und dann erfüllte man die Voraussetzung für das Forschungsstudium. Da gab es ein Gesetz, das kann man alles nachlesen, was man da alles so hat.
Ja, jetzt habe ich Henning, Präsident Henning Rohrmann und dann nochmal Ralf Bockmann.
Ja, ich wollte noch fragen, es gab diese 8 Klassen oder 8 Stufen.
Der Ehrenkommission.
Und ja, und welche vergeben, halt, was musste man gemacht haben, zum Beispiel Missbedingungen zu bekommen?
Sagen wir es mal so, reine Parteimitgliedschaft war kein Vergehen. Wenn man anderen irgendwie geschadet hatte, das war ein Vergehen. Wenn man an der Exmatrikulation von Studenten aus politischen Gründen beteiligt war, zum Beispiel. Oder später, wenn die Auskünfte der GAUK-Behörde kamen, dass man als inoffizieller Mitarbeiter für die Stadtsicherheit tätig gewesen war und andere Leute denunziert hatte. Aber auch wenn man als IM für die Stadtsicherheit tätig war und wenn glaubwürdig nachgewiesen war, dass man da eigentlich nicht so schlimme Sachen gemacht hatte, dann bekam man auch manchmal nur eine Missbilligung und blieb an der Universität Rostock. Und das ist eigentlich eine gute Sache gewesen, die im Hochschulwesen des Landes Mecklenburg-Vorpommern so organisiert wurde. In anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes in Mecklenburg-Vorpommern war es nicht so. An den Schulen lief wieder ein ganz anderes Verfahren. Und in den Ministerien gab es so ein Verfahren auch nicht. Ich kenne einen Fall, wo jemand hier nach Eintreffen der GAUK-Auskunft an Ministerium gegangen ist und dort auch viele Jahre gearbeitet hat. Bei uns wäre ihm gekündigt worden. Aber dort kannte er wahrscheinlich einen führenden Abteilungsleiter und der hat ihm dann geholfen. Also im Hochschulwesen war es einheitlich organisiert, das war gut. Es gab auch Abstimmungen mit anderen Bundesländern. im Vergleich zu Schulen gab es schon wieder Unterschiede. Und Ministerium war auch anders. Und wir haben eben versucht, das zu werten. Wir hatten ja westdeutsche Juristen unter uns, die dafür sorgten, dass da nicht die Emotionen zu hoch kochten von uns. Wir hatten ja Studenten darunter, wissenschaftliche Mitarbeiter, nicht wissenschaftliche Mitarbeiter, Professoren. Das war eine sehr bewegende Zeit und eine sehr gute Zusammenarbeit.
Ja, danke. Ralf Wortmann.
Danke, ich wollte eigentlich die gleichen Fragen stellen.
Ist damit erledigt. Weitere Wortmeldungen? Ja, bitte. Das war jetzt
Gregor Ding.
Gregor, ja.
Ich würde nochmal interessieren, wie die Akquise der neuen Lehrkräfte betrieben wurde. Also zum Beispiel in der Wirtschaft, glaube ich, wurden nur 2 Professuren erhalten von 13 ehemals, die vor der Wende bestanden. Und wie wurde da jetzt von Seiten der Hochschule die Akquise betrieben, da neue Lehrkräfte ranzukommen? Oder haben die selber bekommen?
Die Akquise, das war ein Überangebot an Lehrkräften. Ich hatte ja schon gesagt, dass vor der Übernahme viel mehr Personen eingestellt waren, als nach der Übernahme Stellen besetzt werden konnte. Alle Professoren, alle wissenschaftlichen Mitarbeiter, alle weiteren Mitarbeiter konnten sich auf 3 freie Stellen bewerben. Es wurden praktisch alle Stellen neu ausgeschrieben. Keiner hat praktisch die Stelle behalten, die er hatte. Und dann wurde eben nach fachlichen Beweggründen in diesen Übernahmekommissionen diskutiert, wer bekommt nun gerade die Stelle, wer ist für diese Stelle am besten geeignet. Eine Besonderheit hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern war, dass jemand, der zu DDR-Zeiten habilitiert war, auch Professor werden konnte im Rahmen dieses Übernahmeverfahrens. Das ist in keinem anderen Land so gewesen. Also die Dozenten oder die Habilitierten, die früher wissenschaftliche Mitarbeiter gewesen sind, die konnten Professor werden. Und es gibt auch in der Mathematik viele solcher Fälle, die dann Professor wurden, obwohl sie vorher nur wissenschaftliche Mitarbeiter waren. Was Sie meinen, dass man neue Lehrkräfte von außen bekam, das waren dann nachher die Ausschreibung frei werdender Professuren im Rahmen eines normalen Berufungsverfahrens.
Ich war bei Herrn Professor Grassoff in einer Finanzierungsvorlesung und der hat dann auch mal erzählt, also von den Professuren in der Wirtschaft, da waren irgendwie 13 Professuren und davon wurden von dieser Kommission nur 2 anerkannt. Und die anderen 11 wurden dann mit habilitierten wissenschaftlichen Mitarbeitern.
Das ist ja so etwas Ähnliches, was ich gesagt habe. Das ist natürlich gerade ein Beispiel eines Bereiches, wo man früher sozialistische Betriebswirtschaft gelehrt hatte und nachher etwas anderes lernen musste. Und da wurden wahrscheinlich dann auch andere Voraussetzungen gebraucht.
Ja, jetzt habe ich folgende Wortmeldung. Jetzt habe ich es mal Erik Wodowski, ist richtig. Und jetzt Ihren Namen vergessen. Julia Harder, und dann habe ich nochmal Stefan, ist das richtig? Und dann Caroline Weißer.
Ja, mich würde interessieren, ob Sie den Westreise mal mit dem Gedanken gespielt haben, nicht in die DDR zurückzugehen.
Ja, man hat ja Pfand hier gelassen. Meine Frau und meine Tochter und meine Eltern und Schwiegereltern, die waren ja alle hier. Also ich habe nicht mit dem Gedanken gespielt. Es gab natürlich Leute, die sind dann drüben geblieben und haben auch Familienzusammenführung gemacht, wie auch einer der beiden Professoren, die ausgereist sind aus der Mathematik, den Ausreiseantrag gestellt hatten. Nein, diesen Antrag, das habe ich nicht gemacht. Das konnte ich meiner Tochter auch nicht zumuten. Die brauchte Ruhe, hier die Schule zu Ende zu machen und sowas. Das ging nicht. Das war ein mehrstufiges Verfahren. Die erste Stufe war, glaube ich, Wahl in den Fakultäten. Sogar hier, glaube ich. Und dann eine Wahl durch das Konzil. Die Mitglieder wurden alle in 2 Stufen gewählt. Das Interessante war, wenn man das im Nachhinein betrachtet und sich die Liste der Kandidaten, die in der Uni-Zeitung standen, anguckt, dass es Kandidaten gab, die auch schwer belastet gewesen sind, später durch die Gauck-Behörde, die also als IM für die Stasi gearbeitet haben und fiese Berichte geschrieben haben und die kandidierten für die Ehrenkommission. Aber das ist offenbar überall gewesen, dass Parteivorsitzende, also wie Schnur oder Böhme, sich bis an die Spitze haben wählen lassen. Und ich weiß nicht, was in deren Köpfen so los gewesen ist. Das ist ein Phänomen, was ich mir nicht erklären kann in dieser ganzen Wende. Das hat mit Aufrichtigkeit nichts zu tun und mit Neuanfang. Es war vielleicht irgendwie ein persönlicher Eifer und ein Bestreben, wieder sofort an die Spitze zu gelangen.
Ja, jetzt habe ich Stefan. Sie hatten ja ausgeführt, dass Sie mal besucht wurden von der Staatssicherheit und Ihnen da mehr oder weniger angeboten wurde, mitzuarbeiten oder beziehungsweise über Ihren Auslandskontakt dort oder auf Kontakt aufzunehmen. Ist davor oder danach nochmal irgendwie, sind Sie nochmal mit dem MFS in Verbindung gekommen und auch nicht, als Sie noch Student waren und in der Form des FDJ-Sekretärs auch nicht? Da wurde auch gar nicht. Also
das war nur das eine Mal, da habe ich den ja klipp und klar gesagt. Er hat gefragt, ob er dann nochmal wiederkommen dürfte. Nee, sage ich, Sie brauchen nicht wiederkommen. Das sag ich Ihnen heute. Ich mache da nicht mit, ich lasse mich darauf nicht ein. Und dann war das auch vorbei. Also, und das andere war, dass man sich dekonspirierte, wenn man in so einer Situation war, dass man sagt, ich sage meinem Pastor Bescheid natürlich. Man musste nämlich, das war das Letzte, was er sagte, dass man über dieses Gespräch nicht reden durfte. Und wenn man dann aber sagte, ich sage es aber meinem Pastor, ich sage es aber meiner Frau oder ich sage es diesem oder jenem, dann wurde man gestrichen als geeigneter Kandidat. Manche haben auch gesagt, sie wären zu schwatzhaft, sie müssten das immer weiter erzählen, was sie wissen.
Caroline Weißer.
Eine Gratwanderung. Und wir haben versucht, immer offener zu reden. Und zu diesem Zeitpunkt es waren ja Tatsachen, die ich da auf dieser Postkarte geschildert hatte. Wir mussten Schneehaken in Hagenow wegen dieser Delegation. Und es war idiotisch, was da passiert war. Da mussten welche in eine Parteiversammlung, die gar nicht in der Partei waren, weil diese Delegation kam und die Anzahl der Genossen stimmte nicht, da waren zu wenig. Da haben sie einfach andere mit reingesetzt. Ja, und sowas haben wir dann einfach aufgeschrieben. Und Sie haben es ja gehört, es war alles nicht so ganz einfach. Auch wenn ich da die Artikel der Kirchenzeitung an die Parteileitung weitergegeben habe, ich weiß auch nicht, was Sie damit gemacht haben. Jedenfalls noch später hat die Stasi diesen Geschichtsstudenten, wie Sie nachlesen können, in diesen Akten bespitzelt und hat dort Maßnahmen gegen den ergriffen, weil er solche Artikel aus der Kirchenzeitung ausgehängt hatte. Es ist eine Gratwanderung gewesen. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass man mit offenen Worten ganz gut vorangekommen ist. Also ich kann mich erinnern, in einem Computerpraktikum, hier in diesem PC-Pool, kleinen Computerpool, da saß man dann immer mit den Studenten und hat denen geholfen beim Programmieren irgendwelcher Aufgaben. Und dann diskutierte man natürlich auch über Sachen und zog über irgendwelche politischen Sachen her, die Mist waren und die keiner einsah. Und dann kam heraus, dass der eine der Studenten nicht Lehrer werden wollte, sondern hauptamtlich zur Stadtsicherheit gehen wollte. Ja, ich habe trotzdem genauso weitergeredet. Und es ist eigentlich nichts passiert.
Weitere Wortmeldungen? Nein. Ich mal lauter.
Ja, das zu denen ist eine schwierige Sache. Man hat ja nicht zu allen Kontakt. Und da muss man natürlich unterscheiden, was mit den ehemaligen EMs passiert ist. Ich habe mehrere Kollegen, die EM waren und die auch an der Uni geblieben sind. Das ist ein ganz normales Verhältnis. Ich habe einen Kollegen, der degradiert worden ist. Das ist auch ein sehr gutes Verhältnis. Ich habe einen Professor eines anderen Bereiches gesprochen, der sagt, ihr hättet aber ein bisschen schärfer durchgreifen müssen. Er hatte selbst seine Stelle verloren und hat gesagt, es sind noch so viele Leute hier an der Uni, die hier eigentlich nicht hergehören. Also ihr hättet ein bisschen schärfer durchgreifen müssen. Ich habe mit jemandem gesprochen, der hatte geweint, als das Ganze vorbei war und war wirklich froh, dass alles vorbei war. Und es gibt natürlich Leute, mit denen man keinen Kontakt hat und mit denen auch man nicht spricht. Und es gibt ja viele, die auch ihre Meinung nicht geändert haben. Ich denke, wir müssen mit allen reden und müssen zeigen, dass unser demokratisches System besser ist als das System zu DDR-Zeiten und müssen die Kontakte auch wieder suchen und vernünftig zusammenarbeiten. Wir haben damals gesagt, Stasi in die Produktion. Das bedeutet ja nicht nur, dass die Wissenschaftler in die Werften gehen sollen, sondern dass die vielleicht, so wie es viele gemacht haben, Ausgründungen vorgenommen haben, dass sie Firmen gegründet haben, dass die gezeigt haben, was sie wissenschaftlich drauf haben. Und bei einigen solchen Ausgründungen sind wirklich florierende Firmen daraus geworden und das finde ich ganz okay. Wir haben dafür geschafft, dass Arbeitsplätze hier geschaffen worden sind. Und wir rühmen uns ja als Universität oft mit der Anzahl der Ausgründungen. Viele sind beruhen, gehen auf diese Zeit zurück.
Dann habe ich das nicht erledigt. Herr Tesche, bitte.
Andreas Tesche. Ich knüpfe praktisch an die Frage, die auch gerade gestellt worden ist. Wir haben ja in der Universität die Empfehlungen der Ehrenkommissionen durchaus unterschiedlich umgesetzt. Also nicht immer eins zu eins, weil wir ja arbeitsrechtlich, weil das auch mitverantwortlich, arbeitsrechtlich natürlich die Bewertung abgeben müssen. Und es kam, Sie haben es berichtet, zeitweise dann auch die Ergebnisse der Gauk-Behörde, die in einigen Fällen frappant davon abwichen, was die Ehrenkommission zur Grundlage hatte, weil dann neue Berichte dann vorhanden waren. Also wir sind abgewichen, wir mussten auch abwichen, weil es eine arbeitsrechtliche neue Beurteilung gab. Stichwort heute Bagatell gelegt, als Anführungszeichen, die ja daran diskutiert wird, gerade bei Gütern. Mich würde interessieren, weil Sie ja es auch insgesamt für die Arbeit der Ehrenkommission einschätzen können, sind Sie auch in der heutigen Sicht zufrieden mit der Tätigkeit, nicht nur dem Gerechtigkeitsgefühl, sondern das ist ja ein rechtsstaatliches Verfahren, Gerechtigkeit ist ja was anderes, das sollte man ein bisschen trennen, mit der Arbeit der Ehrenkommission, trotz der einigen Abweichungen, trotz der sicherlich auch schwierigen Entscheidungen, die Sie in der Ehrenkommission getroffen haben, oder waren es für Sie zu viele Einzelfälle, die vielleicht etwas falsch bewerten?
Ich denke, dass man durchaus zufrieden sein kann mit dem, was dort gemacht worden ist. Wenn man das normal machen würde, würde man alles ganz anders machen. Ich hatte das schon erwähnt. Dann würde man ganz andere Kriterien anwenden. Dann würde man nicht alphabetisch vorgehen, sondern würde erstmal vielleicht bei den Professoren anfangen, dass man die führenden Kräfte da zuerst untersucht. Aber mit den Mitteln, die uns zur Verfügung standen, haben wir eigentlich das Beste daraus gemacht und haben versucht, gerecht zu sein. Das war also sehr anstrengend. Die andere Idee, die es 1990 so gab, dass in den Kollektiven selbst entschieden werden soll, wer bleibt und wer nicht, ich glaube, die hätte nicht funktioniert. Ich hatte ja diese beiden Erklärungen hier angegeben, die logisch wahren Erklärungen. Schon da tricksten die Leute ja rum. Was wäre denn passiert, wenn ein Kollektiv entscheiden soll, dass vielleicht zu 90% aus IMs bestanden hätte, ob der eine bleiben soll oder nicht. Die hätten alle für sich gestimmt. Natürlich bleiben wir alle. Also das wäre nicht gegangen. Also ein bisschen Distanz muss schon sein. Die Ehrenkommission war zusammengesetzt aus allen Bereichen der Universität. Es waren die westdeutschen Juristen dabei. Das war eine vernünftige Sache. Es war rechtsstaatlich. Ich glaube, es war unter den Bedingungen das Beste, was hätte passieren können.
Ja, danke. Weitere Wortmeldungen? Henning nochmal. Henning? Vormann?
Ja, das wird dann auch immer in Anführungsstrichen in den Zeitungen geschrieben, aber auch, weil eben einige da hetzten. Das ist einfach aus dem Bildungsministerium, das haben die sich ausgedacht. Das stand dann im Gesetz, im Hochschulerneuerungsgesetz drin.
Das heißt, noch so die Akten jetzt zugänglich?
Die sind bestimmt 30 Jahre gesperrt nach meinem Wissen. Da gibt es irgendwie ein Archiv gesetzt und da, diese Akten sind nicht zugänglich. Aber es gibt natürlich viele Akten, die für Sie als Geschichtsstudenten zugänglich sind und die sehr interessant sind. Das sind zum Beispiel alle Personen, nicht, also nicht personenbezogenen Unterlagen in der GAUK-Behörde. Da ist bestimmt noch vieles zu tun. Sie können sich ja mal angucken, was ich hier in die Anlagen reingetan habe. Das ist ein kleiner Anfang. Und was ich Ihnen auch empfehlen würde, das wären die SED-Akten. Es gab an jeder Sektion, Grundorganisation, Akten, die müssen irgendwie ins Archiv gekommen sein, aber dann wurden die wieder ausgelagert, woanders hin. Frau Hartwig kann das besser sagen. Jedenfalls wird man dort vieles über solche Vorfälle auch nachlesen können, die ich hier schilder, die an der Sektion Mathematik. Und da haben Sie als Historiker ein interessantes Aufgabenfeld. Oder hier die Sache Stadtsicherheit und NS-Regime, dass man praktisch, die DDR war ja so verlogen, dass die ehemaligen Nazis erpresst haben, doch als inoffizielle Mitarbeiter mitzuarbeiten. Ich habe in dem schriftlichen Text auch ein Buch dort zitiert. Und wenn man dann dieses Vorkommnis mit meinem Zimmerkollegen dort betrachtet, der wegen dieser unbedachten Äußerung rausgeschmissen wurde, das steht in keinem Verhältnis. Das ist Verlogenheit. Die DDR war eben kein Rechtsstaat. Ich würde nicht sagen, dass die DDR ein Unrechtsstaat ist. Ein Unrechtsstaat scheint es nicht zu geben, denn in jedem Staat geschieht ja nicht nur Unrecht. Aber jedenfalls im Fall die DDR kein Rechtsstaat. Das kann man ja in solchen ganzen Sachen hier belegen.
Ja, jetzt denke ich, Frau Hartwig als Archivarin wird, damit wir auch zu weiteren Forschungen kommen, etwas über die Aktenlage sagen, und ich weiß, es gibt Interesse darüber zu arbeiten. Es ist schwieriger, als wir glauben, aber ich denke, die Sicht des Universitätsarchivs von Frau Hartwig sollte hier noch dargelegt werden.
Also die Kernkommission, die Akten sind aufgearbeitet, sind verzeichnet, sind zugänglich, aber nur die Sachen der Kernkommission und die Personenbezogenen sind nach Daten, also alles, was die Akten angelegt wurden, zur Person X, Y und Z ist natürlich nicht gesehen. Kann die Person, über die Akte angelegt wurde, nach Antrag bei uns einsehen, also wenn ich meine einsehen würde, wenn ich meine einsehen würde, wenn ich einsehen wollte, das würde gehen, aber ein Dritter, also Herr Krüger, dürfte nicht bei Herrn Tesche und Herr Tesche nicht bei Herrn Krüger einsehen. Das würde nicht gehen.
Das heißt, das Teil ist nicht zugänglich.
Das zum Selbstverständnis. Aber die Sachakten sind zugänglich, die haben zugänglich gemacht, relativ zeitnah, weil der Erforschungsbedarf da war. Zum zweiten Punkt, die SED-Akten. Das ist ein bisschen problematisch in der Form, dass tatsächlich die Universität Rostock als bekannt eigentlich Kreisleitungsstatus und war über die O-Leitungsstatus, also Grundorganisationsleitungsstatus hinausgewachsen. Es gab für die Universität Rostock einen Zwischenstatus. Und diese Leitungsebene, diese Akten sind zunächst im Universitätsarchiv verwahrt worden, aber da die Partei- und Massenorganisation der DDR selbstständige Archive führten und dass sie nur bei uns zwischenarchiviert war oder nur deponiert war, wurde es ungefähr 1992 von der damaligen, also von der Nachfolgeeinrichtung der Bezirksleitung der SED eingezogen und ist heute im Greifswald einzusehen. Wir haben alles behalten, was unter dieser Ebene, oder durften alles behalten, was unter dieser Ebene Universitätsparteileitung stand. Daran hatten wir kein Interesse, also die O-Unterlagen, also alles, was mit Grundorganisation, zum Beispiel Grundorganisation Mathematik, Grundorganisation Geschichte, wie auch immer, das können Sie bei uns einsehen, der Bestand ist verzeichnet und er ist hochinteressant und hochbrisant für die Universitätsgeschichte. Da sind viele Dinge nachzuvollziehen. Nichts mit Staatssicherheit. Also man darf SED und Staatssicherheit nicht miteinander vermischen. Das sind unterschiedliche Komponenten. Aber alles, was mit Universitätsgeschichte zusammenhängt, hängt ganz viel mit Entscheidungsprozessen innerhalb der Universitätsparteileitung zusammen, auch innerhalb der Grundorganisationsparteileitung. Und die sollten durchaus herangezogen werden. Im Archiv ist natürlich immer nur das, was auch tatsächlich schriftlich festgehalten wurde und was dann auf dem Weg ins Archiv gefunden hat. Also nicht alles das, was entstanden ist, ist ja tatsächlich vorhanden. Aber das, was da ist, ist auch für Sie zugänglich.
Vielen Dank. Die Zeit ist abgelaufen. Sind noch Fragen? Dann denke ich, in aller Namen darf ich, dürfen wir Herrn Peters danken. Das war ein sehr eindrucksvoller Bericht. Über 40 Jahre dramatischen Wechsels. Und wenn wir ein Seminarium erleben als Planck-Schule der Wissenschaft in der Einheit von Forschung und Lehre, das heißt, was heute besprochen ist, wird in näherer Zukunft veröffentlicht sein und damit der Nachwelt zur Information und vielleicht auch zur Belehrung zur Verfügung stehen. Wir erzeugen Quellen, nicht fürs Archiv, sondern für die Veröffentlichung. In diesem Sinne danke ich vor allem dem Referenten, ich danke allen, die diskutiert, gefragt haben und allen, die dabei waren. Ich denke, Herr Peters wird auch diesen Eindruck mitnehmen, dass er ein großes und interessiertes Publikum fand.
Vielen Dank.
So ist es. Die Sitzung ist geschlossen.
So, ich habe jetzt ein bisschen was Schriftliches.
Ja, wunderbar. Jetzt bin ich bloß mal hier vor meinem Stress.
Ja, Sie haben es ja gut eingeleitet zu mir. Das Thema jedenfalls mit.
Ich weiß nicht, wie weit wir jetzt sind. Vermutlich ist das nichts geworden.
Bei Unigeschichte und an Matthias Klagen.
Heute. Einfach nur Namen schicken oder?
Nein, Sie müssen schreiben, interessiere mich für Mitarbeit am CDR. Und dann Ihre E-Mail-Adresse ist ja dabei. In der nächsten Woche geht es los.
Und dann ausgehend von dem Seminar. Und da weiß er das.
Er weiß genau Bescheid.